Herzlich willkommen. Schön, dass Sie so mutig sind heute Abend und sich auf dieses Thema einlassen. Ich kann Ihnen gleich vorwegnehmen und sagen, mich mit Ärger anfreunden, das ist mir nicht in die Wiege gelegt worden. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Mein Papa war Bürgermeister, meine Mama Frau Bürgermeister, damit die Geschlechterrollen schön und ordentlich bleiben. Und wenn sie am Sonntag ab und zu die Familie Stutz besucht hätten, ich sage Ihnen, sie wären kaum in die Stube hineingekommen. Was da die ganze Woche lang unter den Teppich geschoben. Also manchmal war der Teppich ganz nahe an der Diele und das alles im Sinne einer christlichen Friedensethik. Ich bin versöhnt mit meinem Weg. Meine Eltern, die haben mir sehr kraftvolles mitgegeben, beide, Mama und Papa. Ich habe von ihnen nachhaltig gelernt, dass das Ethos einer Gemeinschaft sich dadurch auszeichnet, wie sie mit den Schwächsten umgeht. Also ein hochaktuelles Thema. Das Ethos einer Gemeinschaft zeichnet sich dadurch aus, wie sie mit den Schwächsten umgeht. Und damit meine ich, können wir den Ärger, den Zorn, der Wut, der Empörung, der Aggression dankbar sein, wenn sie uns einlädt, dass wir uns nicht an Ungerechtigkeiten gewöhnen sollen. Ich weiß natürlich, dass das Wort Aggression nur negativ verwendet wird. Es wird heute Abend so sein, an den Tagesthemen, in den Zeitungen wird es nur negativ verwendet. Mir hilft beim Bearbeiten eines Themas immer wieder die Sprache weiter. Das Wort Aggression vom lateinischen her aggredi ist in sich völlig wertfrei. Es bedeutet, sich in die Auseinandersetzung des Lebens hineinzustellen. Dass ich, dass Sie heute Morgen aufgestanden sind, das ist ein aggressiver Akt. Das bedenken Sie viel zu wenig. Das ist nämlich die Grundbedeutung des Wortes Aggression. Hallo, ich bin heute dabei. Mehr oder weniger. Vielleicht sehr freudig, kraftvoll, vielleicht sehr dünnhäutig, Angst bewohnt, aber wie immer, von dem Moment, wo Sie versuchen aufzustehen, drücken Sie aus, dass Sie auch heute das Feld nicht den anderen überlassen. Und in diesem Sinne finde ich, wir brauchen aggressive Frauen und Männer, die eben dem Frieden eine Chance geben, wie das John Lennon in seinem Friedenssong so wunderbar ausgedrückt hat. Wie gesagt, ich habe Jahrzehnte gebraucht, um Aggression, Wut und Ärger in mein Leben und in meinen spirituellen Weg zu integrieren. Vor meinem zweijährigen Burnout mit 38 Jahren konnte ich voller Überzeugung in mein Tagebuch schreiben, ich zähle zu den glücklichen Menschen, die nie wütend werden. Meine Arbeitswut, die sprach Bände, nur ich habe es nicht gecheckt. 18 Stunden Arbeit pro Tag, und erst durch das Schreien meiner Seele und durch das Zusammenbrechen und durch die weise Begleitung eines Benediktinerpaters, der auch Psychotherapeut war, konnte ich mich langsam, das hat Jahrzehnte gedauert, mich anfreunden und konnte ich dieses Buch schreiben, das ich schon immer schon schreiben wollte. Die spirituelle Botschaft von Ärger, Zorn und Wut. Ich mag gerne Humor. Wenn ich wieder mal wissen will, was sind die großen Themen im Leben, dann schaue ich mir Comedians an. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Szenen einer Ehe von Loriot. Die zweite Szene heißt Feierabend. Also passt wunderbar zum heutigen Abend. Hermann kommt nach Hause, setzt sich ins Sofa. Seine Frau wird und wild in der Küche. Dann fragt sie ihn aus der Küche, Hermann, was machst du? Nichts. Nichts? Wieso nicht? Ich mache nichts. Gar nichts. Nö. Aber irgendetwas musst du doch machen, sagt die Frau aus der Küche. Ich sehe sie da. Denkst du was Besonderes? Und dann geht das Gespräch weiter, bis die Frau ihrem Hermann sagt, nie machst du das, was dir Spaß macht. Stattdessen sind sie einfach nur da. Hermann leicht gereizt. Ich sitze da, weil es mir Spaß macht. Sei doch nicht gleich so aggressiv. Ich bin doch nicht aggressiv, ich sage es nur, dass ich voller Lust hier da sitze. Und jetzt schreist du mich sogar noch an. Ich schrei dich überhaupt nicht an, ich sage nur, dass es mir gut geht. Ja, ich mag so Szenen, weil ich sie eben vielfältig dann auch in meinem Leben wiederfinde. Ärger kann sich ja verselbstständigen oder er kann eine bittere Kraft werden. Wut, Zorn können tödlich enden. Das ist die harte Realität des Lebens. Aber ich lasse mich nicht von Urkräften des Lebens begehren, dass ich sie nur verteufeln lasse. Über den heutigen Abend möchte ich die Worte von Elie Wiesel, Friedensnobelpreisträger, Auschwitz-Überlebender, setzen. Elie Wiesel sagt so eindrucksvoll, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Und da sehe ich das Eingangstor, die Kraftseite, und ich nenne sie nach die göttliche Kraft, die sich im Ärger, in der Wut, in der Empörung und sogar im Zorn zeigen kann. Ich habe in Luzern in der Innerschweiz seriös katholische Theologie studiert. Ich kann Ihnen die Noten zeigen. Und ich habe natürlich gelernt, dass Zorn einer der sieben Todsünden ist. Bis heute eine hochaktuelle Lebensweise. Wenn wir an die häusliche Gewalt und wenn wir an die 35 Kriege weltweit denken, die jetzt leider himmelschreiend stattfinden. Aber weil schon damals gläubige Menschen gemerkt haben, so schnell kommen wir nicht aus dieser Not heraus, haben sie gesagt, heiliger Zorn ist erlaubt. Für mein Befinden einfach ein bisschen zu wenig erläutert in all den Jahrhunderten, was ist denn der Unterschied zwischen heiligem Zorn und unheiligem Zorn? Und das war die Motivation beim Schreiben dieses Buches. Wie gesagt, ich habe seit Jahren wollte ich das schreiben und ich habe es einfach nicht hingekriegt. Aus vielfältigen Gründen. Und doch habe ich gewusst, dieses existenzielle Thema, das uns täglich ja immer wieder betrifft, das will ich einfach nicht Taoismus. Es geht ja dabei um die Lebenskunst der Achtsamkeit. Das tönt alles so gut wie leicht. Achtsam wahrnehmen, was ist, ohne es gleich zu bewerten. Ich finde das brutal schwierig. Vielleicht kennen Sie die Achtsamkeitsphilosophie von Jon Kabat-Zinn. Er hat weltweit für Burnout-Menschen und für gestresste Menschen, also für viele von uns, denke ich mal an, hat er vom medizinischen her ein beachtliches Achtsamkeitsprogramm entfaltet. Und er war kürzlich in Genf, er ist 74 Jahre alt, ist von Genf, von Amerika nach Genf geflogen. Und eine Riesenhalle, die Moderatorin fragt ihn beim Beginn seines Vortrages, sie war ganz frech, hat sie gesagt, Bonsoir, Herr Jon Kabat-Zinn, kommen Sie mal in diesen Saal. Da sitzen mehrheitlich Leute, die keine Zeit haben für Achtsamkeit. Wo soll ein gestresster Mensch mit Achtsamkeit anfangen? Und dann sagt auch Jon Kabat-Zinn zu meiner großen Freude, wenn jemand achtsam durchs Leben gehen möchte, das heißt, wenn er oder sie sich nicht leben lassen möchte, sondern selbstbewusst für sich und für andere da sein möchte, dann empfehle ich ihm, am Morgen beim Duschen zu duschen. Der Eintritt war 34 Schweizer Franken. Für so eine Banane ein Duschen zu duschen. Also jeden Trottel kann das sagen. Ich habe beim Schreiben meines Buches auf einmal gemerkt, wo fängt das mit dem Erbe an? Am Morgen in der Dusche. Und ich merke es aber nicht. Das ist doch unglaublich, wie viele Leute wir am Morgen schon in unsere Dusche hineinlassen, denen wir am Tag in Dusche nicht mal die Hand geben. Das wäre mal eine spannende Frage in Ihrem Arbeitsteam, in Ihrer Supervisionsgruppe, in Ihrer Familie, in Ihrer Klostergemeinschaft zu fragen, bei wem war ich heute Morgen schon in der Dusche? Als ich im März, dass er einen großen pädagogischen Kongress in Bremen vorgetragen habe, da hat die Moderatorin am Schluss des Vortrages gesagt, wissen Sie, Herr Stutz, ich wäre ja schon froh, wenn das erst am Morgen in der Dusche ich erwache jeden regelmäßigen Morgen um 3 und habe all diese Erde- und Kränkungsstimmen, um es mit Ihren Worten weiterzuführen. Sie wissen gar nicht, wer morgen um 3 alles schon in meinem Bett und mich einfach nicht schlafen lässt. Ich mag so humorvolle, tiefe Lebensweisheiten, weil sie zeigen uns ganz klar auf, dass wenn wir eben ehrlich mit uns selbst sind, dass das zu unserem Leben gehören wird. Bis Open End. Ich möchte Ihnen, ich habe es mir beim Schreiben ist für mich gleich beten, ich möchte Ihnen eine Launigkeit geben, dass Sie sich immer wieder auch ärgern dürfen. Dass das ein Zeichen Ihrer Lebendigkeit ist. Und ich möchte Ihnen aufzeigen, unter anderem im dritten Teil des Vortrages, mit der gewaltfreien Kommunikation, dass wir Möglichkeiten haben, konstruktiv mit Ärger, Wut, Zorn umzugehen. Dies ist allerdings nur möglich, wenn wir diese Gefühle uns überhaupt erlauben. Und wenn wir sein dürfen, und wenn wir da eben auch gut mit uns selbst sind, wenn wir immer wieder merken, im Kopf ist mir alles klar. Aber jeden Tag ist nochmal ganz anders im Alltag. Und darum hat mich gefreut, dass die Moderatorin Jon Kabat-Zinn gefragt hat, und Sie, großer Meister der Achtsamkeit, duschen Sie beim Duschen? Und dann hat er gesagt, seitdem lese ich seine Bücher noch lieber, immer mehr. Um das geht es. Lassen Sie sich nicht blenden von irgendjemandem. Alle kochen mit Wasser. Spirituelle Frauen und Männer, das sind Menschen, die sich verabschieden von dieser Vorstellung, über den Dingen stehen zu müssen. Ich tue das in meiner Einladung zum Plädoyer für eine spirituelle Konfliktfähigkeit mit folgendem Gedicht. Mich nicht mehr verbiegen lassen. Gefühle mit Mut und Sorgen ernst nehmen. Sie nach dem tieferen Grund befragen. Um nicht in der Gewaltspirale stecken zu bleiben. Mich nicht lähmen lassen von faulen Friedensstrategien. Falsche Persönlichkeiten schaffen, konfliktfähig Heilungen fahren. Mich nicht mehr klein kriegen lassen. Über Ungerechtigkeiten wahrnehmen, sie als Friedensimpuls sehen, der zu tatkräftigen Handlungen führt. Ich habe 7 Grundhaltungen entwickelt, die uns eine Inspiration sein könnten, wie wir mit diesen Urkräften konstruktiv beziehungsfördernd umgehen können. In der Kürze eines Vortrages möchte ich Ihnen das auf 3 Haltungen zusammenfassen. Erste Haltung, Selbstvertrauen entfalten, um sich wehren zu können. Von meinen Eltern habe ich gelernt, dass es wichtig ist, sich für andere zu wehren. Leider viel zu wenig, dass es auch wichtig ist, sich für sich selbst wehren zu können. Wenn ich zurückdenke an die Zeit, in der Ärger und Wut verboten waren in meinem Leben, dann tut es mir jetzt noch weh, ich war der Bundesjugendseelsorge in Zürich, wie oft ich pro Woche erbrochen war, weil ich die Wut in mich hineingefressen weil sie nicht sein möchte. Ich weiß natürlich, dass bei diesem komplexen Thema ganz vielfältige Reaktionsmöglichkeiten da sind. Es gibt eben Menschen, die getrauen sich nicht, sich zu wehren, die fressen das in sich hinein und der Körper wird, Gott sei Dank, sich wehren. Und ich kenne natürlich viele Menschen, die darunter leiden, dass sie zu impulsiv sind, die froh wären, sie hätten ab und zu einen Tesa-Schleifen in der Nähe, damit sie mindestens 30 Sekunden mal einfach sich zurückhalten können. Und dann haben sie natürlich noch ganz viele Schattierungen. Ich behaupte, in der Vielfältigkeit der Reaktionen, wie wir mit Ärger und Wut umgehen, gibt es viel mehr Verbindendes. Wer laut schreit, muss nicht unbedingt sehr selbstsicher sein. Und wer sich zu schnell verbiegen lässt, der ist eben gefordert, seine Stimme auch eben als Kraft zu trainieren. Es geht eben darum, und das ist ja ein Nährboden des Ärgers, Unzufriedenheit zu entlarven. Unglück ist programmiert, wenn wir uns zu sehr mit anderen vergleichen. Beim Schreiben dieses Buches, wie gesagt, ein fünfjähriger Prozess, da habe ich natürlich sehr viel auch pädagogische, philosophische, psychologische Erkenntnisse gesammelt, nebst den Wurzeln der biblisch-mystischen Tradition, in der ich gerne beheimatet bin. Und bei Carl Gustav Jung, dem Schweizer Therapeuten, habe ich zum Thema Ärger eine wunderbare Erkenntnis gefunden. Carl Gustav Jung sagt, wenn Ärger sich meldet in deinem Leben, dann ist das deine Chance, dass du dir das Gold zurückholst, dass du in andere hineinprojizierst. Und das wäre ein schönes Beispiel eines heilenden Sorgens. Ich versuche das Wort heilig, damit wir es dann nicht zu sehr in die Höhe treiben, sehr existenziell zu deuten. Wann kann Ärger, Wut, Zorn etwas Heilendes in mir und in der Beziehungsqualität bewirken? Karl Gustav Jung sagt, das wäre so ein auf den Tisch klopfen, hol dir endlich das Gold zurück, das du in andere hineinprojizierst, indem du die hochhebst und dich runtermachst. Und für mich gibt es nichts Schöneres, als wenn ich psychologische Erkenntnisse, ohne zu überlegen, in Verbindung bringen kann mit der spirituellen Tradition. Als ich das von Carl Gustav Jung gehört habe, hol dir das Gold zurück, da war sofort Rumi da, der islamische Mystiker, Begründer der tanzenden Dervische. Ihr habt höchst aktuelle Lebensweisheiten poetisch ausgedrückt. Rumi sagt zum Thema Zorn, wach auf, in dir ist deine Milchquelle. Warum nennst du dauernd andere? Genial, finde ich. Hallo, in dir ist alles schon da, Potenzial. Warum saugst du zu sehr bei anderen? Rumi, wacht auf. In dir ist deine Milchquelle. Warum nennst du dauernd andere? Jetzt haben Sie ja nicht genug zu tun bis Open End. Sie können den Vortrag verlassen und nach Hause gehen und dann diesen Vergleich. Diese Einladung, die Kraft, die Segenskraft in sich zu entdecken, die finde ich natürlich auch in der Tradition Jesu. Bei ihm kann ich eben lernen, dass er unermüdlich an das Gute im Menschen geglaubt hat. Die 14-jährige Anfrage schreibt uns das jeden Tag in unserem Tagebuch und trotz allem glaube ich an das Gute im Menschen. Und zugleich begegne ich in den Begegnungen Jesu einen sehr konfliktfähigen Menschen, der abschreien konnte. Die Heilungsgeschichten, das sind für mich alles Selbstverwirklichungsgeschichten. Wo Jesus Menschen auf sich selber zurückwirft und sagt, du kannst es auch. Und dann müssen Sie sich mal diese Szene vorstellen. Petrus, der beste Freund von Jesus, gut gemeint. Ich kenne das total, weil er sich und andere schonen will. Sagte ihm, geh nicht nach Jerusalem. Und Jesus schreit seinen besten Freund an und sagt ihm, Satan, weiche von mir. Weil es zum Schlimmsten gehört im Leben, wenn wir Und in dieser Spannung möchte ich unterwegs sein, Selbstvertrauen entfalten, um sich wehren zu können. Das ist auch in der prophetischen Tradition, da haben sie zwei Standbeine einer gesunden Beziehungsgestaltung von Nähe und Distanz, konstruktive Kritik einbringen und Visionen entwerfen. Denken Sie an die aktuellen Worte vom Propheten Micha, Schwerter zu Pflugscharen und so weiter. Hochaktuell in Ländern, in denen ich lebe, wie Schweiz, Deutschland, in denen die Rüstungsexporte immer noch zunehmen. Und ich immer wieder einen heiligen Zorn spüre, wenn wir dadurch Kriege indirekt unterstützen. Selbstvertrauen entfalten, um sich wehren zu können, das ist so das Gebot der Stunde. Und in diesem Zusammenhang habe ich etwas entdeckt, obwohl ich gedacht habe, ich sei bibelfest, was mir so nicht bewusst war. Sie müssen sich vorstellen, ich ringe um dieses Thema, schreibe, das ist für mich auch immer wieder auf und ab. Dann bin ich total begeistert, dann denke ich, das ist alles Papierkorb reich. Also das ist ein unglaublich spannender, leidenschaftlicher Prozess. Dann bin ich in Hamburg, ringe um dieses Thema, gehe in eine kleine theologische Buchhandlung und sehe erster Blickfang ein Buch mit dem Titel Wut im Bauch. Hunger in der Bibel. 400 Seiten. Ich gehe natürlich sofort dahin, nehme das Buch in die Hand und denke, das gibt's ja nicht. Entdecke zu meiner Schande, dass ich nicht gewusst habe, dass eine Schweizer evangelische Professorin für Neues Testament in Basel dieses Buch geschrieben hat, Wut im Bauch von Lucia Sutter-Lehmann. Ich nehme sie in die Hand und denke, 400 Seiten. Wann soll ich das lesen? Leg sie wieder zurück. Drehe meine Runde, vielleicht kennen Sie das, aber das Buch zieht mich magnetisch an. Dreimal nehme ich es noch in die Hand. Dreimal nehme ich es zurück. Ich gehe raus und Gott sei Dank, draußen vor der Buchhandlung, hatte ich diesen tollen Impuls. Nicht denken, kaufen. Die Buchhändlerin hat sich schon gefreut. Ich bin reingegangen, habe das Buch gekauft, bin vom ICE von Hamburg nach Basel gefahren und ich sage Ihnen, in einem Zug habe ich dieses Buch gelesen. Unglaublich, eine Professorin, die schreiben kann, dass es spannend ist. Und ich habe etwas gelernt, was mir nicht bewusst war, dass Jesus und seine Jüngerinnen und Jünger nicht nur tagelang, sondern wochenlang gehungert haben. Und wenn ihr die Hände aus den Händen wirft, wenn ihr den Feigenbaum verflucht, dann ist das, weil ihr selber in diese existenzielle Not des Hungers gekommen ist. Und seither lese ich biblische Texte nochmal anders und sie sind für mich eben eine Ermutigung, dass ich auch ab und zu schreiben darf. Zweite Ermutigung, authentisch werden und Selbstverantwortung übernehmen zu können. Einer der Gründe, warum ich mir so schwer getan habe, dieses Buch als Ermutigung zum Ärger und zum Zornigsein zu schreiben, war mein Leiden an dieser Mecker- und Nörgelkultur. Also in der Schweiz hat man immer ein bisschen Jünger, das hält total fit, können Sie sich die ganze Lebensidentität aufbauen. Jüngerle, Jüngerle, Jüngerle. Schon sind immer die anderen. Matswami beschreibt das genial in seinem Buch Anleitung zum Glücklichsein. Ich möchte nicht hier ermutigen zum Meckern und Ärgern. Natürlich kann das immer wieder geschehen. Aber wenn das ein Selbstläufer wird, dann sind wir eben, aus meiner Sicht, auf der verlorenen Spur. Und da hat mich die Hirnforschung zu diesem Thema etwas sehr Ernüchterndes gelernt. Wenn ich von einem Menschen einen kleinen, ich rede jetzt nicht mal von groß, einen kleinen negativen Eindruck habe, und das passiert ja so schnell. Also ich bin 6 Monate pro Jahr im Zug unterwegs. Was ich da für Erde gefunden habe, Sie glauben es ja nicht. Gott sei Dank gibt es noch die Toiletten, wo ich ab und zu schlafen kann. Die Hirnforschung sagt mir, wenn ich einen kleinen negativen Eindruck habe von einem Menschen, dann reicht es nicht, einen positiven Input in meine Hirnströmung zu geben. 2 und 3 reichen nicht, nicht einmal 4. Es braucht 5 positive Inputs, um einen negativen zu neutralisieren. Ist da was schiefgelaufen in unserer Konstruktion? Das erklärt natürlich eben unsere Tendenz, wenn wir da nicht achtsam sind, dass wir uns vom Negativen so schnell auflassen lassen. Ich laufe da auch immer wieder vorne. Ich merke das immer wieder, wenn Leute vom Urlaub zurückkommen, total rot, und ich frage, wie war's? Sehr oft kriege ich dann als erste Antwort, weißt du, in der 2. Woche, am 3. Tag, die Toilette völlig verstopft. 10 Tage Urlaub und am Schluss bleibt die verstopfte Toilette. Und wenn das im größeren Kreis geschieht, manchmal mache ich da auch unbewusst mit, dann habe ich in kürzester Zeit, haben sie alle Schreckensszenarien von Urlaubmomenten, wo die Klimaanlage morgens um 3 auf einmal beginnt zu tropfen, alle diese Geschichten. Und das gehört schon mal zu unserem Menschsein, dass wir einfach eben so kraftvoll schnell dabei sind. Und darum schreibe ich auch dazu, das ist keiner der Zorn, dem ZDF, dem österreichischen Rundfunk, dem Schweizer Fernsehen, einen Protestbrief, in dem ich schreibe, ich protestiere, ich wünsche mir, dass jeden Abend in der Heute-Sendung, in der ZIG 2, 10 von 10 heißt es im Schweizer Fernsehen, mindestens eine kraftvolle, gute Nachricht. Das ist die Chance des Erbes und der Mut, dass sie uns eben dahin führen kann, dass wir uns stark machen für gute Nachrichten. Aber nicht im Sinne, in dem wir denken, nie wird uns das passieren, indem wir uns über andere höher stellen, sondern indem wir eben hoffentlich auch mit Humor merken, ja, so ist das Leben. Eine andere Spur, Sie merken, ich entfalte das Thema konzentrisch, ich habe das bei einer meiner Lehre gelernt, im Wachsen, im Ringen. Ich kann auch autobiografisch sagen, als es mir streng verboten war, aggressiv zu sein, bin ich immer depressiv. Depression ist auch etwas sehr Komplexes. Das kann eine organische Krankheit sein, in der es zu leben gibt. Das kann durch inneren psychischen Druck, wie ich es erlebt habe, durch Mobbing geschehen. Wie immer Ich mache nun die Verbindung von Aggression, von Depression, von Wut und Trauer anzuschauen. Für mich sind das Zwillingsschwestern. Und das habe ich unter anderem auch bei Viktor Frankl entdeckt. Er ist der Begründer der Logotherapie. Er hat diese unglaubliche Kraftwanderung gemacht, zwar im Schweren des Lebens eine Sinnspur freizulegen. Seine Familie ist in Auschwitz umgekommen und er hatte das Glück, zum Thema Ärger sich immer wieder mit Humor einzubringen. Zwei zentrale Sätze von ihm, die waren sofort Parker bei mir. Inwendig. Der erste Gedanke von Viktor Frankl zum Thema Erbe: Wer mich erbe, das entscheide immer noch ich. Tönt total gut, der funktioniert einfach so oft nicht. Weil es sich einfach ärgert, frei nach Otto Groß in den kleinen Schattenbäumen, das Ganze überlassen. Und trotzdem ist das so eine weise Lebensweisheit von Viktor Frankl. Wer mich erbt, das entscheidet noch ich. Warum gebe ich dieser Person so viel Macht? Warum erwarte ich von ihr etwas, das sie mir mit ihren Möglichkeiten einfach nicht geben kann? Oder anders ausgedrückt, warum warte ich, dass sie mich wieder so anguckt, wie ich es nicht ertrage? Was ist das für ein Spiel? Es braucht immer zwei. Und weil Viktor Frankl da eben auch einlädt, immer wieder auch gut mit sich zu sein, sagt er zum Thema Ärger, auch von mir selber muss ich mir nicht alles gefallen lassen. Und da haben Sie diese wunderbare Breite, die ich liebe. Wir können hinschauen, und das kann manchmal Jahre dauern, das kann wehtun, warum ich von jemandem etwas erwarte, das er mir nicht geben kann. Und zugleich eben merken, da bin ich selber auch voll drin. Und auch von mir muss ich mir nicht alles gefallen lassen. Ich kann, wenn ich nicht meine, dass das ein für alle Mal geschieht, ich kann konstruktiv mit Ärger und Wut umgehen. Jene, die mich kennen, wissen, dass ich leidenschaftlich gerne ins Kino gehe. 2 bis 3 Mal pro Monat. Also in Osnabrück, Asentor, Arnhaus, meine Kinoorte. Beim Schreiben des Buches ist mir wieder diese tolle Szene in den Sinn gekommen vom Kultfilm Der Club der toten Dichter von Robin Williams. Ehrenmutig zeigen Schüler, aufs Pult zu steigen. Und dazu brauche ich nur noch einen Satz, um das spirituell zu deuten. Das Leben aus einer anderen Perspektive anzuschauen, ist eine gute Umschreibung einer spirituellen Blickrichtung. Ja, ich möchte Sie auch heute Abend fragen, wer oder was hindert Sie ab und zu auf Ihrem Küchentisch? Ja, wenn Sie ab und zu wieder so Momente haben, ich habe das immer wieder, wo Sie denken, die Decke fällt Ihnen auf den Kopf. Anstatt da einfach in der geknickten Haltung zu sein, es gäbe doch eine andere Möglichkeit, gehen Sie Ihre Decke doch mal entgegen. Sie können ja Ihre Familie, Ihr Arbeitsteam vorwarnen und sagen, Sie seien an einem komischen Vortrag gewesen. Aber ich meine es sehr ernst. Man könnte, man sollte, habe ich auch schon gelesen, interessant, da werden Sie nicht sehr weit kommen. Sondern eine Erkenntnis braucht keine körperliche Form. Da bin ich ganz fest überzeugt. Nicht als neue Leistungsfrau. Und so finden Sie dann in meinem Buch konstruktive Formen, wie Sie mit dem Ärger umgehen können. Und ich behaupte, Sie kennen das alles schon. Ich würde mich freuen, wenn Sie in den nächsten Tagen mit Ihren Leuten in Ihrem Umfeld darüber ins Gespräch kommen. Mir hilft zum Beispiel das Schreien im Wald. Bäume sind seit Kindsbein meine Freunde. Wenn ich so voll in meiner Kraft bin und im Wald wieder mal meine Wut hochschreie, dann verneigen sich alle Bäume von mir. Die freuen sich, dass ich in meinem Saft. Tanzen, die Musik, wunderbares Eingangsstück, um konstruktiv mit ihrer Wut umgehen zu können. Das Stampfen haben wir total verlernt. In den griechischen Tänzen dürfen sie das. Kinder dürfen das und wir sollten dann jedem Mal vernünftig sein und immer so schön wie du bist. Lass dich nicht im Stich. Keine Chefin, kein Chef kann ihnen verbieten, dass sie ab und zu mal durchstampfen. Und wie gesagt, sonst gibt es immer noch die Toilette, wo sie wunderbare Worte haben, um wieder in ihre Kraft hineinzukommen. Da, wo es hartnäckig wird bei diesem Thema, und das ist ja sehr oft der Fall, wenn es um das Thema Versöhnung geht, wenn andere sich weigern, mit mir den Konflikt aufzuhalten, dann empfehle ich Ihnen, Wutbriefe zu schreiben, die Sie nicht abschicken, sondern verbrennen. Da haben Sie wieder so zwei Grundhaltungen. Meinen Beruf sei, ich gebe mir freien Lauf und ich setze mir Grenzen, indem ich sie verbrenne und dadurch ausdrücke, dass sich etwas verwandeln kann. Also für mich wäre das ein konkretes Beispiel in einer Kirche, dass wir einmal pro Monat unsere Wutbriefe verbrennen dürfen. Als Ausdruck, hallo, wir kennen das alle und wir wollen nicht da stehen bleiben. Aus eigener Erfahrung, es ist sogar möglich, über den Wut hinaus sich mit jemandem zu versöhnen. Was für ein Irrtum zu sagen, man darf nicht schlecht über Verstorbene reden. Was haben Sie dann davon, wenn Sie im Groll stecken bleiben? Ich ermutige Sie mit meiner ganzen Zeit, dass Sie auch Mutbriefe an Verstorbene schreiben dürfen, in der Hoffnung, dass, wenn das immer wieder geschieht und durch dieses Ritual des Verbrennens, dass sie dann auf einmal merken und unsere Beziehung, die war mehr als all diese ungelösten Konflikte. Seit ich mir Wut erlaube, habe ich eine besondere Methode noch gefunden, wenn ich so wichtig bin, so eine unglaubliche Erfahrung von Wut spüre, dann putze ich die Wut. Also nicht, dass Sie jetzt meinen, ich würde mein Leben in der Dusche verbinden. Aber in der Dusche haben Sie manchmal so kleine Stellen, da kommen Sie nur mit der Zahnbürste hin. Und wenn ich da 10 Minuten lang wieder so meine ganze Wut rein vertrauen kann, dann kann ich mit meinem Lebensgefährten konstruktiv ausdrücken, was ich mir anders wünsche. Übrigens, er macht sich jetzt schon Sorge, dass ich der Verschreiber dieses Buches weniger wütend sei und unseren Putzplan total verschreibt. Immer wieder versuche ich So, Erkenntnisse eben in Gedichtform auf den Punkt zu bringen, zu diesem zweiten Punkt, authentisch werden und Selbstverantwortung zu übernehmen, folgende Worte. Nicht im Erbe stecken bleiben. Meine eigenen Anteile sehen, die mich lehren, meine Bedürfnisse auszudrücken. Nicht in der Wut gefangen bleiben. Meine Schattenzeiten erkennen, die mich in Verbindung bringen mit uralten Verletzungen. Nicht in der Empörung verloren bleiben. Meinen konstruktiven Beitrag sehen, der ehrliche Friedenswege aufzeigt in einer fairen Auseinandersetzung. Weil ich das Spielerische, das Kreative gerade in diesem todernsten Thema immer wieder suche, habe ich zum Buch auch so 40 Karten gestalten lassen mit tollen Fotos. Also wenn Sie Lust haben, eben jeden Tag für sich einfach so eine Karte zu ziehen und den Tag hindurch 40 Tage lang dran zu bleiben. Wenn Sie Lust haben, mal in einer Gruppe die Karten einfach auf den Boden zu legen und miteinander so spielerisch ins Gespräch zu kommen, dann finden Sie da eine Möglichkeit. Das ist mir ganz wichtig, der Humor in diesem zentralen Thema. Die dritte Haltung, obwohl ich merke, dass meine Schweizer Ursprung stinkt. Offiziell haben wir noch 5 Minuten, aber weil Sie schuld, dass Sie so achtsam zuhören, habe ich jetzt noch 10 Minuten. Der dritte Aspekt, ich habe ihn schon erwähnt, gewaltfrei kommunizieren. Vor 3 Jahren habe ich dieses Kapitel geschrieben, im November, ganz konkret, am 15. November 2015. Und dann ist mir folgende Meldung zugefallen. Paris, 15. November 2015. Ein 35-jähriger Papa sitzt mit seinem 17 Monate alten Sohn Melville zu Hause. Seine Frau Helene ist nach einem Konzert im Konzertsaal Waterloo. Es wird Mitternacht, 12:30, 1 Uhr, sie ist immer noch nicht zu Hause. Um 1:30 in der Nacht erhält der 35-jährige Papa, der Antoine Lees heißt, den schrecklichen Telefonanruf, dass seine Frau mit 78 anderen im Konzertsaal zerbombt wurde. Um 3 Uhr morgens geht ein verzweifelter, schreiender Papa auf Facebook und postet einen Satz, der ihm nun in Windeseile durch die ganze Welt geht. Ich will Antoine Lees für nichts beeinflussen. Ich kann nur sagen, das ist für mich ein eindrückliches Beispiel dessen, was ich Heilung nenne. 3 Uhr morgens, ein 35-jähriger Papa postet auf Facebook, wo noch ein Papa meinen Hass bekommt ihr nicht. Und 2 Tage später doppelt er nach, indem er auf Facebook postet, und ich als Papa werde mein Möglichstes tun, dass ihr den Hass meines 17 Monate alten Sohnes auch nicht ging. In der Bibel hat es von uns werden Worte gegeben, über die wir selber sterben. Zwei Wochen später, und das ist für mich genauso entscheidend, postet Antoine Leves den dritten Satz, und der heißt: Mein Satz überfordert mich. Ich sage Ihnen, mit Tränen gerührt wie entschlossen, habe ich diesen dritten Satz gelernt. Es ist das A und O, das durch all meine Bücher geht. Spiritualität und Vollkommenheit. Wir dürfen vertrauen, das kann man nicht machen. Wir dürfen vertrauen, dass zwar in den Grausamkeiten des Lebens von innen her eine Hoffnungskraft haben. Und zugleich soll es uns nicht überraschen, wenn wir zwei Wochen später damit total überfordert sind. Gott sei Dank steht und man lässt zu seinen Rachegenüssen und aus meiner Sicht vermindert das in keiner Weise seinen Satz, meinen Hass. Im Gegenteil. Und seit ich das im November 2015 erfahren habe, sind mir die Worte Jesu zum Thema Verzeihen noch viel mehr ins Herz hineingewachsen. Als Jesus gefragt wird, wie oft sollen wir verzeihen im Leben, sagt er, siebenmal sieben. Und das heißt, auch da, wo wir vielleicht schon mal verzeihen konnten, und wenn es um ganz tiefe Wunden geht, wenn es um Gewalterfahrungen geht und Traumatisierungen, dann kann es eben sein, dass wir verzeihen konnten und auf einmal wieder das Gefühl haben, wir stehen ganz am Anfang. Und wenn das sein wird, dann wird Gott in uns Menschen. Und nicht, wenn wir über den Menschen. In meinem Gedicht vergeben können, mich nicht im Stich lassen, Unrecht klar benennen, Wut und Trauer ausdrücken. Vergebung suchen, mir Unterstützung holen, um hinaustreten zu können aus der Spirale der Gewalt. Vergeben können siebenmal, siebzigmal. Unermüdlich trotz allem an das Gute im Menschen glauben. Und das finde ich exemplarisch in der gewaltfreien Kommunikation, wie sie Marshall D. Rosenberg für mich so kraftvoll entfaltet hat. Und auch bei ihm, das ist ihm nicht in die Wiege gegangen. Marshall D. Rosenberg hat als junger Erwachsener darunter gelitten, unter seiner Tod- und Mutsuche. Er schreibt in seinem Tagebuch, er hat Angst vor sich selber gehabt. Und aus diesem Leidensdruck ist diese wunderbare Möglichkeit entstanden, gewaltfreie Kommunikation, wo sie weltweit Kurse immer wieder haben, weil das so einfach tönt, aber einfach einen Weg des Übens braucht. Vier Haltungen nennt Marshall D. Rosenberg. Wenn du Wut spürst, erster Schritt, beobachte dich. Geh einen Schritt zurück und schau im Zeitlupentempo, was da abläuft. Vielleicht denken Sie jetzt ja, wie soll das gehen, wer da vorne hat keine Ahnung, wie das im Leben zu und her geht. Natürlich gelingt das nicht immer wieder, nicht immer, aber es wäre schon sehr toll, wenn es ab und zu gelingt. Und das ist möglich. Einen kleinen Moment sich mal Zeit nehmen und sagen, jetzt gucke ich mal an. Was Erstes steht, beobachte ohne zu bewerten. Zweitens, welche Gefühle wo im Körper wurden durch die Wut bei dir ausgelöst. Drittens, das ist für mich der Clou dieser Methode, welche von deinen unterbelichteten Bedürfnissen stecken hinter diesen Gefühlen. Und sie merken den Clou dieser Methode. Von vier Schritten sind sie bei den drei ersten Schritten mal bei sich. Ganz einfach, weil sie den anderen nicht ändern können. Mahatma Gandhi, der große indische, gewaltfreie, politische Friedensmann, der sagt das so pointiert, sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Ich kann die anderen stellen. Es gilt an mir, einen anderen Zugang zu finden. Und mich überzeugt das mit diesen drei Schritten. Schau mal hier. Nimm deine Gefühle ernst und was steckt an unterbelichteten Bedürfnissen dahinter, damit du im vierten Schritt in Ich-Form, tönt so einfach, in Ich-Form sagen kannst, was du dir anders wünschst. Und weil Maschinen, das sind in gewaltvollen Schulklassen zwischen Israeli und Palästinenser, in vielen Gefängnissen, zwischen Schwarzen und Weißen in Südafrika ein Leben lang trainiert hat, ist er der Erste, der beschreibt das auch in dieser Methode, der sagt, und alle vier Methoden scheinen in sich zusammenzufallen, wenn der andere oder wenn in der politischen Diskussion der Gegner sich weigert, mit mir allein zu sprechen. Und das kommt in den besten Familien vor. Dass Geschwister nicht mehr miteinander reden können. Und was für ein Leiden, wenn der eine das möchte und der andere das einfach verweigert. Diese harte Realität blendet er nicht aus. Und dann sagt er nicht, weil er gut sein möchte, sondern weil auch ich keine andere Möglichkeit sehe. Dann gilt es, nochmal bei 1 anzufangen und zu schauen, wie gehe ich mit dieser Verweigerung um und was kann ich tun, dass ich da nicht in der Opferrolle stecken bleibe. Ich auf jeden Fall, ich verneige mich vor dieser Spur, konstruktiv mit diesen Gefühlen umzugehen, weil ich sie mir erlaube, weil ich zuerst in mich gehe, um dann in der Auseinandersetzung, auch wenn sie nicht stattfinden kann, versuche, wieder mein Wachstumspotenzial zu entfalten. Zwei Nachsätze erlauben Sie mir hier. Erste, an meinen Seminaren, Leute, die wissen, die jetzt an ein Seminar zu mir kommen, dann kriegen Sie immer einen Filmtipp, weil ich in allen Kinos von Europa Provision habe. Wenn ich die Leute in die Kinos schicke. Zu diesem Thema empfehle ich Ihnen, den Freiraum habe ich aus dem Kinocinema Arthaus genommen. Ich empfehle Ihnen den Film Gegen den Strom. Ab 13. Dezember läuft er in den deutschen Kinos. Ein isländischer Film, der total passt zu diesem Thema. Eine 15-jährige Frau, sehr liebenswürdig, kreative Chorleiterin, auf der Suche, ein Kind aus der Ukraine zu adoptieren. Das ist ihre Seite, die allen bekannt ist. Nachts geht sie raus und versucht, Strommasten zu sprengen, weil sie ihre Empörung über diese Umweltzerstörung geht in den Strom, wenn sie einen tollen Film sehen. Und zum Schluss, wissen Sie, was mir geholfen hat, mich mit dem Ärger anzusteuern? Ich habe mir eine Klauennase gekauft. Ich war dann noch in Neuchâtel in einer klösterlichen Gemeinschaft und ich habe hier wochenlang, immer wenn ich gemerkt habe, der Ärger ist da und ich verbinde mir, habe ich mir die Klauennase abgezogen, mich vor den Spiegel gestellt und mir zugesprochen, Pierre, aber du darfst nicht sagen. Der Glauben, das ist ja archetypisch unter diesen Einladungen. Der darf alles, was uns verboten ist. Der darf völlig cool sein, der darf gestattig sein, der darf Erfolg haben, scheitern, brüllen. Ja. Und gerade bei diesem existenziellen Thema wünsche ich Ihnen, dass Sie Humor entfalten. Der zweite Schritt in meiner Traumnase, der war noch viel schwieriger. Ich war da im Team, der Leiter des Teams, und dann habe ich in der Supervision, ich habe extra gewartet, dass die Supervision dabei ist, dass sie mir dann hilft, weil ich so Angst hatte. Dann habe ich im Team gesagt, ich möchte mich ab und zu in der Teamsitzung ärgern, nicht erst danach. Und weil mir das schwerfällt, werde ich jedes Mal eine Klauennase anziehen. Wissen Sie, für 2,95 Euro kriegen Sie 5 Klauennasen. Das wäre doch mal was in Ihrem Arbeitsstil. Wenn die Situation völlig verfahren ist, dann einander die Klauennase gewinnen. Sie können mir natürlich sagen, dass Sie zu höheren Berufen sind und sich nicht auf so etwas Wichtiges einlassen. Ich sage Ihnen ganz klar, ich brauche immer wieder so Symbole, die mir helfen, wenn ich mich mit den großen Themen auseinandergesetzt habe, auch gut mit mir zu sein und mir zu erlauben, dass ich jeden Tag immer wieder klein kann. Ja, wie gesagt, ich bin gerne noch bereit hier, wenn Sie ein Buch auch weiter schenken möchten, ich signiere gerne Bücher, wenn Sie noch eine Frage haben. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend, einen guten Einblick. Vielen Dank.